Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seelhofer. Die evangelische Diakonie startet ihre neue Adventkampagne unter dem Motto Hoffnung braucht ein Ja. Mit der Initiative will sie benachteiligte Kinder und Jugendliche in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit stellen und beispielhaft Möglichkeiten aufzeigen, wie auch diese Kinder und Jugendlichen mehr Chancen im Leben bekommen können. Diakoniechefin Maria Katharina Moser erklärt auf der Pressekonferenz zum Start der Aktion den diesjährigen Schwerpunkt.
Heuer wollen wir ganz besonders Kinder und Jugendliche, die es nicht immer leicht haben im Leben, ins Zentrum stellen und auch die Frage, was man tun kann, damit die Kinder und Jugendlichen mehr Chancen und mehr Möglichkeiten haben. Und das ist ganz, ganz besonders wichtig, wir wollen Gesichter und Geschichten von Menschen, die Hoffnungsträger und Hoffnungsträgerinnen sind, ins Licht der Öffentlichkeit rücken. Sie sehen das auf unseren Plakaten hier vorne und ich habe hier bei mir am Podium vier Hoffnungsträgerinnen sitzen. Vier Hoffnungsträgerinnen, die ein bisschen aus ihrem Leben erzählen werden. Und ich darf mit euch anfangen, Sabine Kriegel. Diana lebt mit einer Behinderung. Was heißt das für euch, für dich als Mama und auch für Diana?
Grundsätzlich ist, wie wir an das Kind behandeln, wie ein normales, gesundes Kind. Es sind einfach ein paar alltägliche Momente, was etwas schwierig ist, wie anziehen oder spielen auf einem Spielplatz oder jetzt auch mit der Schule. Es ist, sie kann nicht in eine normale Schule gehen. Das ist halt schwierig für sie, weil sie so doch einen Anschluss auch haben mit Kindern mit ihrer Beeinträchtigung, mit der Blindheit, was sie hat und auch andere körperliche Beeinträchtigung, wie zum Beispiel das Gehen. Man hat es erst mit 4 Jahren gelernt und da bin ich auch sehr dankbar dem Arzt, weil sonst hätte sie das nicht geschafft, weil sie ist 4-mal operiert worden beim Fuß und sie hat es geschafft, Gott sei Dank. Und ja, manchmal ist es halt nicht so einfach, weil sie ist ab und zu ist doch traurig, weil nicht die gesunden Kinder nicht unbedingt mit ihr spielen möchten, weil es trotzdem das nicht kann, was ein gesundes Kind kann. Es ist halt das Traurige dran. Aber sie ist stark. Sie sagt selber, sie ist glücklich mit so, wie sie ist, teilweise. Ja, sie kann sich eh nicht ändern und wir nehmen das so, wie sie ist.
Du sagst, Diana ist stark, ja. Die Mama ist, glaube ich, auch stark, was ich so muss höre.
Man. Muss man.
Aber was hilft euch da, dass ihr so stark sein könnt?
Es ist die Lebenseinstellung. Ich kann sagen, ach, ich bin so traurig, ich habe so ein armes Kind. Oder ich kann sagen, ich bin glücklich, dass ich ein Kind habe, das soweit geistig komplett da ist. Und das Beste einfach draus machen. Und sie schenkt mir so viel in ihrem Leben. Ein Lächeln und ich bin glücklich. Und als andere vergessen wir, weil es kommt sowieso, wie es kommen muss. Und wir schaffen das schon.
Und so von der Situation, also von der Unterstützung, die sie ja von außen bekommt, was ist da wichtig für euch?
Die Verständnis. Das ist einfach das Wichtigste, dass wir so angenommen werden, wie wir sind und nicht ausgestoßen werden. Meine Familie ist wirklich auch hinter uns. Auch der Papa ist voll da, also er hilft uns überall bei jedem Ortsbesuch und so. Er ist da, aber wenn er zeitlich ein bisschen bedingt ist.
Wir haben vorher schon ein bisschen geredet und du hast erzählt, dir war es immer auch wichtig, selber arbeiten gehen zu können, also Familie und Berufliches zu verbinden. Was ist da hilfreich dafür oder was braucht es da dafür, dass das geht? Also das ist ja schon grundsätzlich nicht immer einfach und mit einem Kind, das noch besondere Bedürfnisse hat, noch mal schwieriger. Was hilft da?
Eben wie zum Beispiel die Kappelstube, die was auch sehr dahinter war, dass die Kleine aufgenommen haben. Kindergarten, der war extrem super. Sie haben es wirklich dort gefördert, wo es gefördert werden hat können.
Wir müssen zugeben, wir sind ja ein bisschen stolz drauf, auch, dass das eine Krabbelstube und ein Kindergarten ja. Von uns, von der Diakonie war. Wie funktioniert der, also ein integrativer Kindergarten, wie hat das damals funktioniert im Kindergarten?
Eigentlich ganz gut, weil es die Kinder, die gesunden Kinder, was auch in dem Kindergarten waren, die kennen das, die haben sie ja so genommen, wie sie ist. Die Tanten, also die Pädagogen, waren auch total nett. Also ich bin schon stolz, dass wir dort einen Platz gekriegt haben, weil es ist heutzutage echt nicht so einfach, dass man irgendwo einen Platz kriegt. Zumindest, wo es die Beaufsichtigung kriegt, die sie braucht. Und da war es wirklich das Beste. Ich würde es wieder machen. Definitiv.
Was ist das Besondere, was sie braucht bei der Beaufsichtigung?
Die Förderung und das Glauben daran, dass sie es schafft und nicht sagt, das ist die Behinderung, du schaffst das nicht. Sie haben an sie geglaubt und sie haben gesagt, du schaffst das. Also immer die Mut, was sie ihr gegeben haben. Aber wenn sie wieder mal versagt haben, haben sie sich hingesetzt und gesagt, du schaffst das. Und das war echt das Schöne. Also so, dadurch ist sie selbstständig geworden. Ich hätte es wahrscheinlich alleine nicht geschafft. Also der Kindergarten, muss ich sagen, war wirklich top. Auch Krabbelstube, Wahnsinn. Die Geduld, was sie auch gehabt haben für die Kleine.
Jana, du zeigst uns jetzt die Puppe. Willst du die Puppe kurz vorstellen? So hin, ha? Wie heißt denn deine Puppe?
Bonnie.
Du, Jana, magst du uns einen Satz erzählen? Wie war es denn im Kindergarten?
Schön.
Und jetzt in der Schule?
Auch schön.
Auch schön. Und du bist ein starkes Kind, stimmt's?
Ja.
Und wie geht es, stark sein?
Gut.
Gut. Dankeschön, Jana. Das war jetzt super mutig. Als letzte Frage vielleicht noch an euch, Sabine. Ihr seid ja Hoffnungsträgerinnen. Was verbindet ihr mit dem Wort Hoffnung? Oder wie ist das, wenn man Hoffnung hat?
Hoffnung ist nicht aufgeben. Hoffnung ist immer an Wunder zu glauben, dass trotzdem weitergeht in jeder Lage. Aber wenn man ganz tief unten ist, die Hoffnung stirbt einfach zuletzt. Das ist einfach meine Meinung.
Und was macht Hoffnung für dich? Also was macht dir Hoffnung?
Dass sie das schaffen wird, auch mit ihrer Beeinträchtigung Zukunft zu haben im Leben, auch wenn sie älter ist dann.
Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled, for her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow.
Das war Where the Wild Roses Grow von Nick Cave und Kylie Minogue. Zurück zu unserem Bericht von der Pressekonferenz der Diakonie.
Vielen Dank. Sie haben nachher noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen an Sabine Kriegel, wenn Sie wollen. Ich stelle Ihnen jetzt unsere weiteren zwei Hoffnungsträgerinnen vor. Das ist die Sophia, die auch am Plakat ist, mit ihrer Patin Helene Punz. Sophia, du bist vor 6 Jahren jetzt nach Österreich gekommen, auf der Flucht. Und hast seit, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ungefähr 5 Jahren Asyl.
Ja.
Und nachdem du Asyl bekommen hast, habt ihr zwei euch kennengelernt. Die Helene ist deine Patin. Was heißt eigentlich Patin sein oder eine Patin haben?
Das heißt, eine Unterstützung zu haben, dass man sich auf jemanden verlassen kann und dass jemand einem weiterhilft.
Und für die Patin?
Für mich ist das so, dass ich bin ja nicht nur von der Sophia, sondern von der gesamten Familie die Patin, gemeinsam mit meinem Lebensgefährten. Und ich fühle mich als Buddy oder als Patin, als erste Ansprechperson für eine Familie, die jetzt nach der Flucht in Österreich ankommt. Und als Ansprechperson bin ich dann zur Verfügung, wenn es Fragen gibt. Am Anfang war das bei der Sophia viel mit der Schule, beim Lernen oder auch mit den Eltern beim Deutschlernen. Einfach eine Person, die immer da ist.
Und wie bist du damals dazu gekommen, Patin zu sein für die Sophia? Hat das funktioniert?
Ich habe den Wunsch gehabt, mich ehrenamtlich zu engagieren, habe mich bei der Diakonie als Buddy angemeldet und zu der Zeit mit dem Wunsch, eine Familie mit Kindern zu betreuen. Und da wurden wir dann gematcht und einander vorgestellt und das hat von Anfang an sehr gut gepasst.
Sophia, hast du nur eine Erinnerung dran, wie sie einander vorgestellt worden seid, wie ihr euch zum ersten Mal getroffen habt?
Ja, wir sind in einen Raum gegangen und wir haben uns halt kennengelernt und ich habe gesagt, dass ich gerne einen Hund haben will.
Einen Hund?
Ja. Ja, so haben wir uns kennengelernt.
Ja, ich weiß das auch noch sehr gut. Die Sophia hat zu der Zeit lange Haare und 2 Zöpfe getragen und wollte unbedingt einen Hund haben. Und ich kann mich an die Gesichter von der Familie erinnern, die haben gestrahlt und das war für sie ein richtiger Neuanfang. Da war sehr viel Hoffnung schon am Beginn. Und es ist jetzt 4,5 Jahre her, so lange geht unsere Betreuung schon.
Also du sagst richtiger Neuanfang, Sophia. Was hat das für dich damals bedeutet, der Neuanfang? Wie ist das, wenn man in einem Land neu anfängt? Welche Schwierigkeiten gibt es da vielleicht auch?
Erstmal, dass man ausgegrenzt wird manchmal und ja, man kann ein neues Leben anfangen. Ist egal, was früher passiert ist, man kann was Neues anfangen. Aber Nachteile sind, dass viele das nicht akzeptieren, dass man hier ist und was Neues anfangen will.
Und wie merkst du das, dass das nicht akzeptiert wird?
Durch Mobbing, durch Ausgrenzung, durch dass ich das nicht schaffe, dass ich das nicht kann und ich sollte es lieber nicht machen und solche Sachen.
Und was hilft dann da dagegen?
Hoffnung.
Hoffnung hilft dagegen. Und wie kriegt man die?
Indem man nicht zuhört und weitermacht. Ja, das ist meine Sache und ich werde das schaffen, wenn ich es will. Und es ist egal, was die anderen sagen.
Gibt es noch was hilft?
Ein Buddy.
Nämlich, weil, wie hilft der Buddy?
Wenn man Hoffnung hat, hilft der Buddy, das durchzusetzen. Ich wollte unbedingt in eine höhere Schule. Und ich hätte es ohne Helene nicht geschafft. Sie hat mir sehr viel weitergeholfen.
Ja. Wie ist das gegangen aus deiner Sicht, da irgendwie so, also die Hoffnung, die in der Sophia offensichtlich brennt, irgendwie auch zu fördern? Was war dir da wichtig, Helene?
Mir war wichtig, dass die Sophia ihren Weg findet. Für eine Familie, die nicht aus Österreich und auch schon gar nicht aus St. Pölten ist, ist es natürlich schwierig, in einer fremden Stadt über das Bildungsangebot überhaupt Bescheid zu wissen. Und da haben wir viel gesprochen, uns viel angeschaut, bis wir die richtige Schule gefunden haben. Es war ein großes Ziel im letzten Jahr und Sophia hat das erreicht.
Dann vielleicht noch auch an euch die Frage, was bedeutet Hoffnung für euch?
Weitermachen und nicht aufgeben und nicht zuhören, was die anderen sagen.
Ja, man sieht auch in diesem Projekt, dass aus so einer Buddy-Beziehung oder aus einer Patenschaft so etwas wie eine Familie werden kann. So etwas gibt auch Hoffnung.
Also ihr habt das Gefühl, ihr seid eine Familie.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind Schwestern.
Schwestern. Okay, Schwestern in der Familie. Dann sage ich mal vielen Dank. Sie haben auch nachher noch die Möglichkeit, weitere Fragen an Helene und Sophia zu richten. Ihr habt uns jetzt, liebe Hoffnungsträgerinnen, finde ich, sehr schön erzählt. Ihr habt uns, liebe Hoffnungsträgerinnen, sehr schön erzählt, wie wichtig Beziehungen sind. Dass die Hoffnung in Beziehungen wächst, dass die Hoffnung dann wachsen kann, wenn wir nicht alleine sind. Und das zeigt uns auch die Geschichte des Adventkranzes. Wir haben Ihnen hier auch einen Diakonie-Adventkranz vorbereitet und mitgebracht. Der erste Adventkranz, der ist nicht in der Idylle einer Familie gestanden, in der die Kinder wohlbehütet sind, sondern der erste Adventkranz ist gestanden mitten unter Kindern, die bis dahin im Leben nichts anderes gekannt haben als Armut, als Hunger, als Gewalt. Der erste Adventkranz stand nämlich im sogenannten Rauen Haus in Hamburg. Im Rauen Haus in Hamburg, da steht auch die Wiege der Diakonie, das wurde gegründet vom Pfarrer Hinrich Wichern, der Straßenkinder in Hamburg aufgenommen hat. 1833 war das, in einer Zeit, wo die industrielle Revolution voll zugeschlagen hat und das Elend, das diese Zeit auch mit sich gebracht hat, voll deutlich geworden ist. Kinder und Jugendliche sind dadurch auch ins Elend gestürzt worden und Pfarrer Wichern hat diese Straßenkinder aufgenommen. Das waren Kinder, die keine Eltern hatten, das waren Kinder, deren Eltern sich nicht kümmern konnten um die Kinder, das waren Kinder, deren Eltern im Gefängnis waren, das waren Kinder, die gestohlen haben, auf der Straße gelebt haben, kein Dach über den Kopf hatten, in irgendwelchen feuchten Kellern, die arbeiten mussten. Und für diese Kinder ist der Adventkranz erfunden worden. Der erste Adventkranz, den sehen wir hier jetzt heute nicht, das war ein Wagenrad und es war für jeden Tag im Advent eine Kerze aufgestellt. Das sehen wir an unserem Diakonie-Adventkranz schon, der hat für jeden Tag im Advent eine Kerze. Und dieser Adventkranz sollte den Kindern die Zeit vor Weihnachten strukturieren und ihnen das Warten leichter machen. Zeit zu strukturieren, Tage zu strukturieren, das ist was, was heute oder bis heute im fachlichen Bereich in der Kinder- und Jugendarbeit ganz wichtig ist. Und ein zweiter Aspekt, der zusammenhängt mit der Erfindung des Adventkranzes, ist auch bis heute ganz wichtig, nämlich die Arbeit, wie wir auch schon gehört haben, die Arbeit an Beziehungen. Das Raue Haus, das war damals kein großes Heim, sondern das war damals schon organisiert in so eine Art Familiengruppen von 10 bis 12 Kindern. Wir würden heute Wohngemeinschaften dazu sagen. Und wir haben Berichte aus dem 19. Jahrhundert, dass die Kinder, wenn sie zum ersten Mal ihre Hausmutter oder ihren Hausvater getroffen haben und die wollten ihnen die Hand geben, dass die Kinder dann zurückgezuckt haben, weil sie erwartet haben, dass sie jetzt geschlagen werden, weil eben das die Erfahrungen waren, die sie die ganze Zeit gemacht haben. Und damals im 19. Jahrhundert war es schon ein wichtiges Ziel, Vertrauen aufzubauen und den Kindern und Jugendlichen in diesen Hausfamilien Geborgenheit zu schenken. Geborgenheit schenken, gute Beziehungen, das ist bis heute ein Ziel in unserer Arbeit als Diakonie. Und das hängt damit zusammen, dass verschiedene soziale Problemlagen, und ich glaube, wir haben das sehr deutlich von euch gehört, verschiedene soziale Problemlagen sind immer auch mit sozialer Isolation verbunden, sind mit Einsamkeit verbunden, sind mit Ausgrenzung verbunden. Das klingt jetzt immer so ein bisschen romantisch, wenn man über Beziehungen spricht, aber ich glaube, in unserer aktuellen gesellschaftlichen Situation ist das eine ganz ernste Frage. Wir erleben, dass Menschen in schwierigen sozialen Situationen immer mehr abgewertet werden, dass schlecht über sie geredet wird, da ist von Sozialschmarotzern die Rede oder von Durchschummlern oder von Menschen, die nur ins Sozialsystem einwandern wollen. Ich will das alles gar nicht weiter wiederholen. Aber zentral ist, dass eine persönliche, schwierige soziale Lage und dann auch noch diese gesellschaftliche Abwertung, dass das immer dann zusammenwirkt, also das, wenn man auch so will, das Finanzielle und wie einem in der Gesellschaft als Mensch begegnet wird. Und diese Stigmatisierung, diese Abwertung verschärft dann die ohnedies schwierige soziale Lage. Deswegen ist es uns in der Diakonie wichtig, bei der Wertschätzung der Menschen anzusetzen und für alle Menschen erfahrbar zu machen, Jeder Mensch ist wertvoll und alle Menschen sind gleich viel wert. Das tun wir in unserer praktischen Arbeit, indem wir heilsame, gute Beziehungen und Bindungen ins Zentrum von fachlichen, sozialarbeiterischen Konzepten stellen, in den verschiedenen Angeboten für Kinder und Jugendliche, weil wir wissen, dass Bindung für die Entwicklung ganz wichtig ist von Kindern und Jugendlichen, dass Beziehung was ganz Wichtiges ist für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Und das entspricht nicht nur unserem christlichen Menschenbild, das entspricht auch dem Stand der psychologischen Forschung, dem Stand der Hirnforschung, den Erkenntnissen der Neurobiologie, die uns zeigen, dass Menschen Wesen sind, die ihre zentrale Motivation ganz stark aus der Zuwendung durch andere und von anderen Menschen beziehen. Also diese Bindungsarbeit als wichtiges fachliches Konzept, gute Beziehungen lassen Hoffnung wachsen. Und noch etwas ist wichtig, damit Hoffnung wachsen kann, für uns alle, denke ich, nämlich das Gefühl, dass wir etwas tun können. Das Gefühl, dass wir den gesellschaftlichen Bedingungen, so wie sie sind, nicht ausgeliefert sind. Und deswegen dürfen wir Ihnen heute auch unseren neuen Adventkalender präsentieren. 24 Mal Ja, 24 Vorschläge, was man tun kann gegen Hoffnungslosigkeit, gegen Krankjammern, gegen Schwarzsehen. Drei Beispiele darf ich Ihnen zum Schluss noch nennen. Kinderbetreuung, das haben wir heute gehört. Kinderbetreuung für Kinder mit Behinderung ist eine ganz wichtige Frage, nämlich integrative Kinderbetreuung. Oft endet die Integration um 13 Uhr, weil nämlich zu wenig Geld da ist für inklusive Kindergartenplätze. Und außerdem sind Kinder mit Behinderung vom verpflichtenden Kindergartenjahr ausgenommen. Dadurch gibt es dann zum Teil die Angebote auch nicht. Darum sagen wir, eine wichtige Lösung, ein wichtiges Ja ist inklusive Kinderbetreuung den ganzen Tag, damit Mütter, so wie die Sabine, auch arbeiten gehen können. Und Kinder mit Behinderung dürfen nicht vom verpflichtenden Kindergartenjahr ausgenommen sein. Wichtig auch eine inklusive Schule für alle, gemeinsamer Unterricht für Kinder mit und ohne Behinderung, weil alle Kinder davon profitieren. Wenn schrittweise die Sonderschulen zurückgebaut werden, dann braucht es mehr Pädagoginnen und Pädagogen für inklusive Klassen. Und eine dritte Forderung, frühe Hilfen in ganz Österreich. Die ersten Monate und das erste Jahr nach der Geburt sind im Leben von Kindern eine ganz entscheidende Phase, ganz wichtig für die Entwicklung des Kindes. Und wenn Familien wenig Einkommen haben, wenn Familien sozial isoliert sind, brauchen sie, wenn sie so kleine Kinder haben, Unterstützung, frühe Hilfen. Und wir sind der Meinung, es braucht ein flächendeckendes System von frühen Hilfen in ganz Österreich. Diese drei Sachen und noch viel mehr, 24 finden Sie auf unserem Adventkalender, können wir gemeinsam tun, damit es Menschen in schwierigen Situationen besser geht. Und damit es uns allen dann besser geht, weil wir eben erleben, wir sind nicht ausgeliefert, wir können was tun gegen Schwarzsinn, Krankjammern, Hoffnung braucht ein Ja. Damit sage ich danke einmal für Ihre Aufmerksamkeit und bitte Sie, Ihre Fragen ans Podium zu richten.
Also meine ganz große Hochachtung der Helene Funz. Ich bin ganz angenehm überrascht, dass so junge Menschen überhaupt sich einsetzen für noch jüngere Persönlichkeiten. Und wie haben Sie das eigentlich überhaupt erfahren? Wie konnten Sie da agieren? Hat Sie wer darauf aufmerksam gemacht? Was würden Sie anderen Personen raten oder in Ihrer Altersklasse, was Sie tun könnten, auch um Menschen zu helfen, wenn man sieht, es geht nicht so gut voran und auch Familien unterstützen? Und wo kann man sich melden?
Ich habe davon erfahren in der Zeitung und ich würde auf jeden Fall jedem raten, so etwas auszuprobieren. Und das ist auch das, wo ich meinen Teil dazu beitragen kann, indem ich in Gesprächen mit Leuten, die an so einem Thema Interesse haben, das immer wieder nahelege, sich ebenfalls als Buddy zu melden. Man wird durch die Diakonie begleitet und es ist nicht nur ein Geben, es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Also man bekommt sehr viel zurück von diesem Projekt. Und deshalb kann ich das weiterempfehlen.
Projekt heißt übrigens Elongo, das heißt gemeinsam, zusammen, in irgendeiner zentralafrikanischen Sprache. Und es werden Buddies gesucht, immer.
Genau, Sie finden Informationen über das Projekt auch in Ihrer Pressemappe. Ich würde gerne noch dazu sagen, dass wir 2015 eine große Welle der Hilfsbereitschaft erlebt haben. Es sind viele Leute gekommen, so wie Helene Punz, die gesagt haben, ich möchte mich engagieren, ich möchte Menschen auf der Flucht unterstützen beim Ankommen in Österreich. Es ist dann viel gesagt worden, die ehrenamtlichen Helfer sind so überfordert. Wir erleben das so nicht. Wir sehen das auch wirklich an Helene Bund, die 4,5 Jahre jetzt dran ist. Die Ehrenamtlichen engagieren sich weiter, unterstützen weiter Menschen auf der Flucht beim Ankommen. Und natürlich brauchen wir immer Ehrenamtliche und also gibt es immer noch die Möglichkeit, sich auch neu zu engagieren und in dieses Engagement einzusteigen.
Ist das ein spezielles Projekt seitens Ihre Diakonie?
Ja, das ist ein spezielles Projekt der Diakonie.
Also das gibt es in den anderen Gemeinschaften, sieht man das nicht so deutlich?
Also ehrenamtliche Arbeit ist für alle Hilfsorganisationen in allen Bereichen ganz wichtig und das sehen wir überall. Aber das ist jetzt in dem Fall unser Projekt. Die Diakonie ist immer da für alle Menschen. Religionszugehörigkeit, um Unterstützung zu bekommen, ist für uns nicht ausschlaggebend. Das ist kein Kriterium.
Das war für heute Freak Radio. Am Mikrofon verabschiedet sich Udo Seelhofer. Zum Abschluss hören Sie den Song Erstens, Zweitens, Drittens von Bella B. und Charlotte Roach.
Écoutez, s'il vous plaît. I'm from another planet. Nachbar und noch längst kein Schlaf in Sicht. Ich bin zum Denken hier, starre in mein Bier. Nur reden will ich nicht. Da tippt mir was auf die Schulter und grinst sich in meine Welt. Sagt, sie tut ihm leid, seine Aufdringlichkeit. Nennt mich Dirk und hat uns Schnaps bestellt. Und ich sag ihm, erstens, du machst hier einen Fehler. Zweitens, für dich immer noch Bela. Drittens, ich trinke nicht mit jedem. Viertens, ich will nicht mit dir reden. Ich will nicht mit dir reden. Ehrlichkeit irritiert ihn und ich zieh mich zurück. Da plötzlich seh ich sie, die Frau zum Niederknien, und ich versuch mein Glück. Willst du nen Drink? Hey, komm doch mal näher. Denn erstens, hi, ich bin der Bela. Zweitens, ich mag Nelson Mandela. Drittens, ich bin keiner von den Blöden. Viertens, ich will nur mit dir reden. Nur ein bisschen mit dir reden. Sie sagt, erstens,
ich bin mit meinem Freund hier.
Zweitens,
er ist ein Mega-Fan von dir.
Drittens,
ich werd ihn mal rüberwinken.
Viertens,
er wird gern was mit dir trinken. Nur was mit dir trinken.
Erstens, hey, ich komm gleich wieder. Zweitens, hol ihn schon mal rüber. Drittens, bitte nicht falsch verstehen. Viertens, das sieht nur so aus, als würde ich gehen.